Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallo, 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 hallo zusammen. Es ist wieder Sternwegezeit, dein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, Geschwister, mitfühlende Angehörige. Und ich werde nicht müde, immer wieder diese ganze Latte durchzureiten und auch zu betonen, dass es da wahrscheinlich noch x-tausend mehr Begriffe gäbe, die allen Menschen gerecht werden würden. Oh, ich liebe Konjunktive. Um sie alle zusammenzufassen. Oder wie Jan Böhmermann immer so schön sagte, hallo an alle Menschen oder Frauen und Männer und alles dazwischen und außerhalb. Und naja, also wie gesagt, jeder darf sich mitgenommen fühlen. Wir sind hier wieder zu einer neuen Folge. Und weil ich einfach so liebend gerne mit Menschen rede und den Dialog liebe und den Austausch liebe, bin ich einfach mal wieder nicht alleine. Und ich habe mir jemanden gesucht, tatsächlich ein neuer Aspekt, den wir heute beleuchten werden. Nicht nur jemand, der vom Thema Sternkinder betroffen ist. Nicht nur jemand, der sogar in der Trauerarbeit aktiv ist ein Stück weit. Sondern jemand, der das Ganze sogar noch weitergetrieben hat und ein Buch geschrieben hat, als es denn soweit war. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, die Stefanie heute hier begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Oder Steffi, Stefanie, ich weiß gar nicht, wie ist es dir lieber?
Wie du möchtest. Okay, ich reagiere auf alles.
Dann wechsle ich einfach wild durch in der Folge, damit es nicht langweilig wird. Und wie ihr das ja schon von unseren Gästen kennt, starten wir mit dem Entweder-Oder-Quiz, um einfach einen kurzen Eindruck zu kriegen, wie tickt der Gast, die Gästin. Auch Steffi hat sich entschieden für das Thema Sternkind und Trauerbewältigung bei den 10 Fragen. Die werden wir gleich raushauen, wenn du soweit bist. Ich würde dich vorher einmal bitten, natürlich die Fragen, wie ich es auch jedem sage, so impulsiv wie möglich zu beantworten, aus der Emotion oder aus dem Gedanken heraus. Aber natürlich bei einem so sensiblen Thema, wenn du bei einer Frage sagst, oh, pff, da muss ich mal kurz, sind 5 Sekunden Gedenkpause auch nicht verboten. Aber wir möchten die Antwort natürlich gerne so spontan wie irgend möglich.
Alles klar.
Bist du bereit? Soll der Hotbutton zuschlagen?
Sehr gern.
Alles klärchen. Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Das ist die Frage danach, eine Erinnerungsbox oder ein Gedenkschmuck?
Gedenkschmuck.
Würdest du eher alleine trauern oder im Austausch mit anderen?
Im Austausch mit anderen.
Und dabei sprichst du oder schreibst du lieber über deine Gefühle?
Im Austausch sprechen, alleine schreiben.
Okay, das ist ja auch eine spannende Sichtweise. Einen Gedenktag, feierst du den lieber oder bist du da lieber für dich? Also für dich kann auch heißen, so mit deinem Mann oder deiner Familie. Feiern wäre jetzt, hey, ich lade euch alle ein, schmeißen wir eine Party.
Geburtstag feiere ich, Todestag bin ich lieber allein.
Okay. Trauergruppen oder Einzelgespräche?
Trauergruppen.
Okay. Immer wieder, ich liebe diese Frage, weil es ist ja immer so spannend. Rational erklären oder emotional fühlen?
Oh, ganz schwierig. Also ich bin eigentlich der rationale Mensch. Beim Thema Sternkinder bin ich das erste Mal sehr emotional geworden.
Okay, krass. Musik oder Stille als Unterstützer zur Verarbeitung?
Stille.
Stille, ja, gut. Was wäre eher deins? Ein Tattoo zur Erinnerung oder ein Schmuckstück?
Mein Schmuckstück.
Ah, okay, du trägst es sogar, cool. Bist du symbolisch eher bei einem Stern oder bei einem Regenbogen?
Stern.
Okay. Und abschließend ein physischer Ort der Erinnerung oder eine digitale Erinnerung?
Physisch.
Physisch. Okay. Da haben wir mal einen kurzen Einblick über dich oder zu dir bekommen, so wie du bei diesen 10 Fragen tickst. Natürlich, um das alles noch ein bisschen besser zu verstehen, wie du gerade geantwortet hast, wäre natürlich erstmal für mich, aber auch vor allem für die Zuhörer interessant, so, wo kommst du her? Wie ist dein Weg gewesen? Wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz beleuchtet. Ich glaube, die Zahl der Menschen, die keinen direkten Sternkind-Kontakt haben, also nur aus dem Umfeld heraus und sich dann aktiv irgendwie engagieren, ist vermutlich weitaus geringer, beziehungsweise ich glaube, diese Menschen sind eher im medizinischen Bereich tätig, so Hebammen und so weiter, als die Menschen, die wirklich das Schicksal am eigenen Leib erfahren haben und dann daraus etwas, ja, ich nenne es jetzt mal salopp, gemacht haben. Nicht, dass das jetzt irgendwas wäre, wofür man sich feiern kann, aber doch, ich finde, jeder von uns, der dahingehend aktiv ist, darf sich dafür feiern. Und jeder, der über sein Sternkind spricht, darf sich auch feiern. Und jeder, der dieses Schicksal überlebt hat, darf sich sowieso feiern. So, das mal kurz dazu. Ja, du bist, wie dein Instagram-Name ja auch sagt, Sternkind-Mama. Und da würde mich mal als erstes interessieren, wir wollen das ja nicht so haben, jetzt stell dich mal vor. Wie lang ist das Ganze bei dir her?
Also das erste Mal Sternkind-Mama bin ich geworden 2008. Damals kannte ich diesen Begriff aber gar nicht. Genau, also ich bin schon länger was verheiratet und so jung wollte man dann noch gar keine Kinder haben, aber irgendwie so 3 Jahre später dann, ne, haben wir so den Grundstein gelegt und haben gesagt, jetzt kann es losgehen. Und das klappte aber nicht so richtig. Und wir haben dann, naja, nicht recht schnell, aber schon so nach 1,5, 2 Jahren uns Hilfe gesucht und Unterstützung in der Medizin. Und da bin ich dann auch tatsächlich das erste Mal schwanger geworden, 2008. Und ich erlitt aber eine Fehlgeburt in der 7. Woche. Ne, das war so das erste Mal. Ich wusste, dass sowas passieren kann.
Also ja, eigentlich, wenn man jetzt mal den Slang der Gesellschaft aufgreift, also vor allem von Unbetroffenen, ist es so dieses, ich nenne es immer gerne, ohne es werten zu meinen, den Klassiker bis zur 12. Woche. Genau. Das ist ja eigentlich auch so dieser Grund, warum viele vor der 12. Woche nicht drüber sprechen, weil die Mortalität halt so groß ist und so weiter.
Genau, so ist es. Genau. Und diesen Fall, ne, also diesen Fall, dass man innerhalb der ersten 12 Wochen sein Kind verlieren kann, hatte ich genau 5-mal zwischen 2008 und 2015. In der Zeit habe ich aber tatsächlich nie von Sternkindern gehört. Also es war einfach, ne, in der Zeit noch gar nicht so präsent, würde ich mal sagen, beziehungsweise es drang gar nicht zu mir durch. Also dadurch, dass ich in Kinderwunschbehandlung war, wusste ich, dass das passieren kann. Dass dann
so nach dem Motto, bei mir ist es sowieso schwieriger, das heißt, ich bin da auch noch gefährdeter als andere vielleicht und irgendwie...
Naja, es...
Ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja?
Entschuldigung. Genau, also man unterschreibt ja bestimmte Risiken auf so einem Vertrag, wenn man dann unterschiedliche künstliche Versuche vornimmt. Mhm. Also ne, ich wusste das von vornherein, vielleicht hat mich das deswegen jetzt nicht so aus den Socken gehauen. Das heißt aber nicht, dass es weniger furchtbar und dramatisch war. Ne? Also ich meine, sobald der positive Schwangerschaftstest da ist, weiß man ja genau, okay, wann ist mein ET, wann gehe ich in Mutterschutz, wann kann ich mich wie vorbereiten. Also das ganze Raster fängt ja an. Und ja, und wenn es dann halt mal wieder heißt, das Herz schlägt nicht mehr, war natürlich wieder schlimm. Und ich habe mir dann, so blöd sich's anhört, irgendwann schon so kleine Strategien zurechtgelegt, wenn es denn wieder passiert, wie ich da schneller rauskomme. 2016 war ich dann mit meinem Sohn Dominik schwanger, bis in die 40. Woche. Die Geburt ging los und war leider sehr komplikationsreich. Also wir sind dann, ich hatte um die 10 Stunden Wehen, war im Krankenhaus, war im Kreissaal und dann ging plötzlich alles schneller als es sein sollte und wir befanden uns auf dem Weg in den OP. Es wurde ein Notkaiserschnitt vorgenommen, sodass wir beide lebend da rausgekommen sind. Ich habe mich erholt, wie man sieht. Mein Sohn ist 5 Tage später gestorben. Also eigentlich waren wir am Ziel und dann musste er wieder gehen.
Also, wenn ich das jetzt aber aus den jetzigen Schilderungen von dir gerade so mitnehme, war das aber dann der erste Zeitpunkt, wo du mit diesem Sternkind-Thema auch erst richtig in Berührung gekommen bist durch Dominik?
Genau, genau. Ich meine, ich war 40 Wochen schwanger. Man sah mir an, dass ich schwanger war.
Kann man denn nicht mehr verleugnen? Man fragt immer, wie das geht, dass Leute so mit 40 Wochen Schwangerschaft sagen, ich wusste nicht, dass ich schwanger bin. Ne? Fragt man sich ja immer wieder, wie sowas geht.
Absolut. Genau, und nachdem Dominik dann halt gestorben ist und mich dann der ein oder andere darauf angesprochen hat, natürlich, wie wir alle wissen, viel zu wenig Menschen und viele wechseln Straßenseiten und so, aber es gab einige, die sprachen mich drauf an und der ein oder andere sagte dann, oh, dann hast du jetzt ein Sternkind. Und ich sagte, was habe ich?
Okay, also du hast das nicht mal im Krankenhaus so mitgekriegt?
Ach, im Krankenhaus. Die wussten gar nicht, was sie mit mir machen sollen. Ich wusste nichts von Sternkinderfotografen. Ich wusste nichts. Ich wusste gar nichts.
Okay.
Und und dann fing ich an zu googeln, Sternkinder. Und dann las ich all das mit den Fehlgeburten. Mhm. Und dann dachte ich, ach, guck mal an. Also, das trifft ja alles auf mich zu. Ich habe es nur einfach nie gewusst.
Ich finde das wieder krass. Also ich meine jetzt die Zeit von 2008 bis 2015. Ja, das ist, gerade wenn wir jetzt mal 2008 nehmen, dann ist das 17 Jahre her. Aber gerade wenn ich jetzt so an 2016 denke, wo du das selbst bei einem Kind, das, ich nenne es mal natürlich geboren wurde, nach 40 Wochen, zwar mit Komplikationen, aber Notkaiserschnitt und es hat bei dir gelebt. Und dass da, wenn ich jetzt an Lou denke, mit 2022, 6 Jahre reichen, wieder, um so einen Unterschied zu machen in der, in der Versorgung und in der Aufklärung. Also, da war ja, bei uns war ja sofort so, ja, das ist ein Sternkind und da gibt es denn hier diese Klamotten, also diese Sternchensachen, die dann für die Fotos und so weiter und dann gibt es den Sternkind-Fotografen und dies, das und dass das, also dass das selbst heute nicht selbstverständlich ist, das wissen wir ja mittlerweile, dass manche Krankenhäuser da immer noch sehr ich möchte jetzt nicht sagen hinterwäldlerisch unterwegs sind, aber schon erschreckend dafür, dass die Quoten so hoch sind. Also ich hatte das letztens gerade das Thema, ich meine, wir liegen quotentechnisch bei jeder siebten Schwangerschaft, die einem Abort endet, jetzt rein statistisch, die Dunkelziffer dürfen wir gar nicht betrachten in dem Fall, dann wird uns, glaube ich, allen schwindelig und schlecht. Aber wenn wir mal jede siebte nur nehmen und das prozentual umlegen, dann sind wir bei ungefähr, lass mich nicht lügen, 70 durch 7, 10, 30, 14% ungefähr, ne? Was ja immens ist. Und trotzdem kriegst du nicht den Informationszugang, den du eigentlich kriegen solltest. Und dass das gerade bei einem Kind in dem Alter auch nicht der Fall ist oder bei einer Schwangerschaft, die in der 40. oder nach der 40. endet, das finde ich tatsächlich einfach nur erschreckend und gruselig, dass wir im Jahre 2016 gefühlt davon geträumt haben, mit Autos durch die Gegend zu fliegen, wie in Zurück in die Zukunft, aber nicht in der Lage sind, Menschen mit so einem grausamen Schicksal die Infos zukommen zu lassen, die sie benötigen, um sich ihre Andenken zu schaffen. Und dann wundern sich die Menschen, dass Menschen in ein Loch fallen.
Ja, da gebe ich dir recht.
Und allein
vielleicht hängt das auch damit zusammen, also das war ja eine Uniklinik und die haben natürlich auch eine Neonatologie und die ersten 3 Tage lag Dominik auch auf der Neonatologie. Ich glaube, die haben einfach viel mehr, also was heißt viel mehr, aber die haben natürlich Erfahrungen mit Kindern, die wahrscheinlich frühzeitig sterben, weil natürlich auf einer Neonatologie Kinder liegen, die in der Regel natürlich zu früh kommen oder bei denen die Geburt kompliziert war, wie bei uns. Er musste aber aufgrund seiner Behandlung auf die Kinderintensivstation verlegt werden, blieb auf dem Campus, auf dem Unicampus, ist aber tatsächlich in die Kinderklinik gekommen. Mhm. Und die haben vielleicht, denke ich mir, eher weniger Berührungspunkte mit sterbenden Babys. Ich meine, sterbende Kinder werden die sicherlich auch mal haben, aber je älter ein Kind wird, desto mehr Erinnerungen hat man sich ja geschaffen, ne? In Form von Videos und Bildern. Ich glaube, da ist auch so ein Sternfotograf gar nicht mehr so zwingend notwendig, weil die ja den Status Baby vielleicht schon überwunden haben.
Ja, ja.
und die entsprechend schon Familienshootings hatten etc. pp. Vielleicht waren die auch einfach nur geschockt, weil auf ihrer Station das, ne, selten vorkommt. Keine Ahnung. Auf alle Fälle waren die sehr überfordert.
Ich zitiere da gerne, ich glaube, das war bei mir in der dritten Folge mit Nicole oder so, wo ich dieses Zitat getätigt habe. Die Welt ist darauf nicht vorbereitet. Ich glaube, das trifft es immer wieder auf den Punkt, diese Aussage. Das war ja bei uns so, ich meine, mit der 30. Woche bist du auch an dem Punkt, wo du es halt optisch siehst und so weiter. Du kommst dann ins Krankenhaus und ja, wo wollen sie hin? Ja, auf die Entbindung. Oh, Glückwunsch. Schwierig. Ja. Oder im Fahrstuhl auf dem Weg nach oben, die Leute sehen, du bist schwanger, fährst nach da oben. Alles Gute. Mhm. Ja, die meinen das alle nicht böse, aber da sehen wir auch mal wieder, wie schnell generalisierte Aussagen halt auch verletzen können, unbewusst, ohne dass man es möchte. Ne? Und ich finde es einfach gerade krass so, dass du dich ich habe die Zahl vergessen, zwischen 2008 und 2015 waren es wie viele Schwangerschaften bzw. Aborte?
Fünf.
Das ist bei 5 solchen Vorkommnissen, dass trotzdem dieser Kosmos zu dir nicht durchgedrungen ist und du trotzdem, behaupte ich jetzt mal, du hast ja auch eben durchscheinen lassen, gelitten hast, dir deine Überlebensstrategien gebaut hast und keiner hat dich aufgefangen mit der richtigen Versorgung durch Information und...
Ich habe nicht gesprochen. Es wusste niemand. Weder Familie noch Freunde noch Mitarbeiter und Kollegen.
Naja, aber du warst ja in medizinischer Betreuung.
Ja, das war ich, aber das wusste niemand.
Nee, aber die medizinische Betreuung hätte dir auch Infos bereitstellen können.
Ach oder so, dich
da
die, ja.
Abholen können. Also, hätten sie. Da sehen wir wieder, dass selbst der Medizinapparat total überfordert ist mit diesem Thema.
Ja.
Da wird das dann irgendwie so als normales Ding und ja, warum sprichst du nicht? Du sprichst ja nicht, weil du auch sagst, naja, das war bis zur 12. Woche und dann ist ja wieder, das habe ich damals gesagt zu Nicole, ich stelle mir mal so eine alleinerziehende Mutter vor. Also so dieser Fall, da wird eine Frau schwanger und die wird dann relativ schnell noch von ihrem Mann verlassen, wie man das ja manchmal auch so kennt, weil der Mann, der wollte das gar nicht und der ist da gar nicht bereit für. Und jetzt sitzt da so eine Frau alleine, die bis zur 12. Woche nicht darüber spricht, weil die Gesellschaft sagt, ja, sprich nicht drüber, da kann doch so viel schief gehen. Was ja auch der totale Blödsinn ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ich rede nicht drüber, über das Leben, das in mir lebt, das in mir herrscht, weil die Gesellschaft sagt, bis zur 12. Woche kann so viel schief gehen, lass das mal lieber, red mal lieber nicht drüber. Weil wenn du nicht drüber redest, dann war es ja nie da und wenn was schief geht, ist es nicht schlimm. Es ist doch absurd, wenn wir mal drüber reden.
Es ist total absurd, aber ich kann es total nachvollziehen. Ich war ja einer davon und um es jetzt noch schlimmer zu machen oder noch kurioser werden zu lassen, ich habe nach Dominik noch ein Folgewunder bekommen und von dem Folgewunder haben einige aus meiner Familie und Freunde, also die, die mich 10 Monate lang nicht gesehen haben, haben es nach der Geburt erfahren.
Weil du gesagt hast, den Kampf mache ich mit mir selber aus.
Ja, und weil ich gesagt habe, also es ist kein Problem, aber ich habe halt gesagt, für mich ist diese Schwangerschaft sowieso eine absolute Überraschung, weil ich war 10 Jahre lang in Kinderwunschbehandlung und nach Dominiks Tod habe ich gesagt, ja, soll wohl nicht. Ne? Also offensichtlich waren mein Mann und ich nie für Kinder vorgesehen. Jetzt haben wir doch viele, viele Jahre gekämpft und viel Geld und Nerven und Zeit in die Hand genommen und haben unsere Tochter irgendwann dann doch bekommen und dann wollten wir wohl einfach zu viel. Ne? Und Dominik, ich weiß nicht, warum er uns geschenkt wurde und dann wieder genommen wurde, aber nach seinem Tod habe ich gesagt, okay, dann soll es wohl einfach nicht sein. Und zu seinem ersten Sterngeburtstag war ich schwanger. Einfach so. Ich war nicht mal in der Nähe der Kinderwunschklinik. Und ich gebe es zu, ich habe diesem Würmchen keine Chance gegeben. Ich habe es emotional nicht an mich rangelassen. Und so wollte ich es auch einfach niemandem erzählen.
Mhm. Ja, verstehe ich aber. Ja gut, es war halt aber auch noch eine gänzlich andere Zeit. Ne? Also es war natürlich auch noch eine Zeit, wo das Thema an sich nicht so präsent war, medial etc. Wo dir keiner gesagt hat, wie gehe ich richtig damit um. Ne? Also das Thema ist, glaube ich, vor allem, würde ich schätzen, in den letzten 4-5 Jahren erst richtig aufgeploppt und hervorgetreten, weil auch immer mehr Menschen den Mumm gehabt haben, ihre Stimme zu erheben, die Kinder ihrer Namen auszusprechen, ja. den Kindern einen Raum zu geben. Deswegen ja, kann ich das total verstehen, dass du da so gehandelt hast. Worauf ich hinaus wollte mit der Alleinerziehenden, jetzt sitzt sie da, verliert irgendwie in den ersten 12 Wochen ihr Kind, hat natürlich mit niemandem drüber gesprochen und macht das komplett mit sich alleine aus, ne? Mhm. Und das weißt du natürlich bestens als jemand, der da kaum drüber gesprochen hat, behaupte ich mal. Da geht ja auch was in dir kaputt. Also, du hast es ja selber gerade gesagt, du hast diesem Würmchen denn da in der Folgeschwangerschaft ohne Kinderwunschklinik nicht mal eine Chance gegeben. Du bist davon ausgegangen, das geht sowieso wieder schief. Und du hast ja auch irgendwie das Vertrauen in deinen Körper verloren. Du hast gesagt, ja, mein Körper ist vielleicht einfach, blöd gesagt, nicht fähig, Kinder zu kriegen. So. Und fragst du natürlich auch, was habe ich verbrochen? Was hat das Universum gegen mich? Und ja, ich glaube, aus heutiger Sicht gehörst du denn zu den Menschen, die einfach für einen Zufall auch dankbar sein können, ne?
Absolut.
Also, und ich also mein, ohne diesen Zufall hättest du vielleicht nie wieder den Mut gehabt, ne?
Ja, das kann gut sein. Also ich sag mal, Dominik hat mich zum Reden gebracht, weil ich es musste, weil mich ja dann doch der ein oder andere drauf angesprochen hat. Das heißt, ich musste plötzlich über den Tod meines Kindes sprechen. So kommt man dann eben doch, ne, von Höckchen auf Stöckchen. Dann hat man eben doch gesagt, ja, ich hatte ja auch schon viel Geburten. Ach ja, ich auch. So kommt man dann, ne? Dann spricht man drüber. Also er hat mich quasi gezwungen, darüber zu reden. Und als dann mein Folgewunder da war, hat er mir natürlich gezeigt, ist wieder ein Junge geworden, hat er mir gezeigt, was ich mit Dominik nicht hatte. Ne? Und das war auch schwer, vor allem, ich sag mal so, die ersten 6 Monate. Wie oft saß ich da und habe gesagt, warum durfte ich das mit Dominik nicht haben? Warum jetzt? Und warum nicht schon mit ihm? Und das war dann auch ungefähr so die Zeit, wo ich anfing, mein Buch zu schreiben und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, und so bin ich, so hat das Zusammenspiel von beiden mich dazu gebracht, offener zu werden, darüber zu reden, darüber zu schreiben und mich tatsächlich damit mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
Ja, ist ja schon verrückt, ne? So, dass, also ich kenne das ja selber so ein bisschen, dass man, also gerade in der Schwangerschaft weiß ich, dass wir teilweise extremst unfair zu Mats waren. Also, dass wir natürlich uns so gedacht haben, ja, er ist kein Mädchen, so wie du, obwohl wir uns immer Mädchen gewünscht haben. Wo du dich denn selbst verteufelst, dass du jetzt traurig bist über das Geschlecht, obwohl du eigentlich froh sein solltest, dass du ja ein gesundes Kind hast, ne? So. Und so gab es ganz viele Momente und dass wir auch mega Angst hatten, dass wir ihn irgendwie anders behandeln oder dass wir ihn nicht so lieben könnten oder so. Und heutzutage, jetzt nach knapp 4 Monaten, also da wird Freitag 4 Monate alt, würde ich sagen, weit von entfernt, ne? Also alles Schall und Rauch, aber es ist schon krass und ja,
trotzdem. Aber diese Gedanken hatte ich tatsächlich in der Schwangerschaft mit Dominik, ne? Also wenn man ein Kind hat und wenn man ein Kind hat, ne, dann liebt man es über alles. So wie ich meine Tochter, ihr Lou. Ja. Und als ich dann mit Dominik schwanger war, das kommt auch in meinem Buch vor, wie ich dann eben in diesem Geburtsvorbereitungskurs saß und gefragt habe, kann ich dann mein zweites Kind genauso lieben? Ne? Also ich glaube, das ist einfach so diese generelle Frage, wenn ich ein Kind habe und ich liebe es über alles, kann ich auch noch ein zweites lieben?
Ja.
Und auch wenn er nur 5 Tage da war, ich liebe ihn wie jedes meiner Kinder, ne? Und deswegen stellte sich diese Frage bei meinem Folgewunder überhaupt nicht, weil ich wusste, wenn es das Würmchen schafft, dann werde ich es auch lieben.
Ich glaube, du hattest ja letztens auch gerade so einen Post, wo du, oder was in der Story, wo du darüber berichtet hast, so was, wofür du Dominik auch dankbar bist halt, ne?
Ich habe einen ganzen Artikel drüber geschrieben.
Ja, genau, was du durch ihn gelernt hast. War das mit den 75?
77, genau, 75 Dinge.
Ja.
Genau.
Habe ich noch nicht durch. Meine Zeit ist auch begrenzt leider, aber ich arbeite dran, so Stück für Stück. Aber was ich ganz spannend finde, du hast es ja schon angerissen, ich habe es ja auch schon in den einleitenden Worten gesagt, du bist dann ja von jemandem, dass jemand, der nicht über das Thema spricht, der sehr in sich gekehrt ist, über das Thema schreibt, das ist ja noch das eine, so ich sag mal ein Tagebuch, ein Journal oder was auch immer. Das ist jetzt aber jemand, der mit niemandem drüber spricht und ja auch bei Dominik nur notgedrungen drüber spricht, weil er angesprochen wurde, sich dazu entscheidet, ein Buch zu schreiben, das er auch noch veröffentlicht und somit ja mit ganz vielen Leuten auf einmal spricht. Das ist natürlich schon eine ziemliche Kehrtwende, ne?
Das war auch ehrlich gesagt 0,0 geplant. Also ich habe tatsächlich, weil ich nicht so viel gesprochen habe, ein Trauertagebuch geschrieben, weil ne, dieses Gedankenkarussell, das war halt da. Und mit wem soll ich drüber reden? Klar, ich habe mit meinem Mann ganz viel geredet. Aber seien wir mal ehrlich, Männer und Frauen trauern nun mal unterschiedlich. Und eine Mama, die ihr Kind 40 Wochen im Bauch getragen hat, hat eine andere Beziehung zum Kind als vielleicht der Papa. Und ich habe halt ganz andere Gedanken gehabt als er. Und ich musste die irgendwie loswerden. Ansonsten hörte das Gedankenkarussell nicht auf, sich zu drehen. Und ich dachte, wenn es dann raus ist, dann ist es weg. So. Und ich bin ja auch, wie ich schon gesagt habe, ein sehr rationaler Mensch. Ich brauche Strukturen. Ich lebe oder lebte gern in Modellen und dachte, wenn ich aufschreibe, was ich denke, finde ich das Muster hinter der Trauer. Naja. Eine wichtige Erkenntnis, Trauer hat kein Muster.
Ach, du wolltest Trauer als ein Schema F bearbeiten und wegheften, ja?
Ja, genau.
Einfach mal kurz die Checkliste durchrattern. So, Trauer durchgespielt, fertig, kann weg.
Ja, das war mein Plan. Gut, hat nicht funktioniert, aber ich habe gemerkt, es tat mir sehr, sehr gut, dass ich alles rausließ. Ne? Also ich habe am Anfang dreimal am Tag geschrieben, irgendwann nur noch einmal am Tag, dann nur noch dreimal die Woche. Und so wurde es halt über dieses erste Trauerjahr immer weniger und nach einem Jahr hörte es dann komplett auf. Und dann lag eben dieses Dokument einfach auf meiner Festplatte. Und genau, und dann so, als mein Folgewohner so 6-7 Monate alt war, holte ich es wieder raus und dachte, bevor ich jetzt im Leben weitergehe und Dominik ne, vergessen wird oder die Gedanken verblassen oder, möchte ich gern, dass all das, was noch da ist, ich aufschreibe. Für mich, für meine Familie. Ich hoffe nicht, dass meine Kinder, Enkel, Urenkel, dass denen das mal passieren wird. Aber wenn, dann können sie nachlesen, wie es mir ging. Also wirklich frei von der Leber, alles Höhen, Tiefen, dunkelste Gedanken. Und dann habe ich das halt gemacht. Und als ich damit durch war, also es hat wirklich, also für einen Autoren ist es wahrscheinlich lang, aber ich muss zugeben, diese ganzen Tage im Krankenhaus und dieses Auf und Ab und diese Geburt, das hat mich schon Kraft gekostet und manchmal brauchte ich wirklich auch einfach mal 2 Wochen Verarbeitungszeit. Ne? Also da sind schon wieder viele Tränen geflossen, ich steckte genau wieder in der Situation drin. Das dauerte dann schon so seine 4 Monate, ehe ich das fertig hatte. Und dann war ich aber stolz und habe das Freunden erzählt. Und die haben gesagt, das musst du veröffentlichen. Das würde so vielen Menschen helfen. Menschen wie dir, die nicht reden. Die gehen vielleicht nicht irgendwo hin und reden mit jemandem, aber die würden sich schon dein Buch nehmen und denen würde das helfen. Und ich war erstmal total schockiert und habe gedacht, nein, also da stehen ja wirklich die dunkelsten Gedanken drin, ne? Mein Innerstes. Ich will nicht, dass das jemand liest, schon gar nicht Menschen, die mich vielleicht auch noch kennen. Also, ne, ich war ja immer die Taffe und die nie vor anderen Menschen weint und die keine Schwäche zulässt.
Die Coole, die Starke.
Genau, und dann soll ich sowas öffentlich machen? No way. Aber sie blieben dran und haben mich irgendwie doch überzeugt und die Veröffentlichung ist dann tatsächlich fast wie von selbst gelaufen. Von daher muss das wohl so Schicksal gewesen sein.
Ja, Unverhofft kommt oft, ne?
Absolut.
Also war ja anscheinend genauso überraschend wie dein Folgewunder, was da denn mit deinem Buch mehr oder weniger passiert ist, so dass es plötzlich sich so aus deiner Hand raus verselbstständigt hat.
Ja, so fühlte es sich an.
Mhm. Ja, aber spannend. Also, wie ich schon sagte und wie du es ja auch gerade selber geschildert hast, so die, die gar nicht redet, die plötzlich ja ihr Innerstes nach außen kehrt und mit einer so breiten Masse teilt, wo du ja nicht mal steuern kannst, wer das in die Hände bekommt. Also es kann ja tatsächlich passieren, dass dein Chef vor dir sitzt und sagt, ich habe ihr Buch gelesen, so.
Wo du mein Chef war einer der Ersten, der es gekauft hat.
Ja, wo du natürlich auch so denkst, ja gut, der kennt jetzt, also ich habe jetzt gerade die Hosen vor meinem Chef. Und also natürlich hängt das immer davon ab, was hast du für eine Beziehung zu deinem Chef und so. Aber ich denke jetzt so gerade so an Berufsverhältnisse, Angestelltenverhältnisse, wo du sehr distanziert oder sehr, sehr professionell unterwegs bist. Und dann gibt es da so ein Buch, das ist natürlich schon, also das erfordert ja auch Mut, weil du machst dich ja auch, das ist ja heutzutage auch kein Geheimnis, du machst dich ja auch angreifbar und verletzbar dadurch. Also jemand, der etwas bei dir finden will, weil er anders nicht an dich rankommt, bekommt ja eine Steilvorlage durch so ein Buch.
Ja, das ist richtig. Aber vielleicht, also ich habe das Buch veröffentlicht zu Dominik's 6. Geburtstag. Also ne, das war ja wirklich eine Zeitspanne, in der ich viel verarbeitet hatte. Und natürlich habe ich die ersten 3 Jahre, bis ich das Buch dann tatsächlich geschrieben hatte, viel Verarbeitungsarbeit geleistet. Und Sprüche wie, ihr seid ja noch jung, die am Anfang wehtaten, mir nach 3 Jahren einfach nicht mehr weh, ne? Weil ich dann eben in der Situation war, dass ich gesagt habe, ich kann kontern. Du bringst mir einen blöden Spruch und verletzenden Spruch, ich drück dir den nächsten rein. Und wenn jemand kam mit, keine Ahnung, wie viele Kinder hast du? Und ich sag, ja, 2 und mein Dominik, ne? Und dann kommt halt ein blöder Spruch, na, der zählt ja nicht mit. Dann sage ich, okay, und welches deiner Kinder zählt auch nicht mit? Ne? Ja. Also, was soll das? Also, ich bin da in kein tiefes Loch mehr gefallen. Und als ich das Buch veröffentlicht habe, zu seinem 6. Geburtstag, war ich halt noch ein ganz großes Stück weiter. Also,
ja, klar, du warst sehr gefestigt, ne?
Absolut, ja.
Ja. Nee, klar, verstehe ich.
Also, wenn da jemand einen dummen Spruch bringt, und natürlich habe ich den einen oder anderen Spruch gehört, und natürlich habe ich auch 1-Sterne-Bewertungen bei Amazon, wo ich mir denke, okay, du hast das Buch gelesen, im Untertitel steht, ne, mein Sternkind, also du müsstest schon von Anfang an verstanden haben, dass es darum geht, dass mein Kind stirbt. Und ja. Wer da so pietätlos ist und 1 Stern gibt, mach halt. Aber ja, ne, dann hättest du es dir also nicht kaufen müssen.
Ich finde immer so, für mich ist ein solches Buch mit einem solchen Thema, was ja eine wahre Geschichte ist, ich finde immer, wie kann man, also es erschließt sich mir nicht, wie ich eine wahre Geschichte negativ bewerten kann. Also, wenn ich jetzt davon ein Buch schreiben würde, wie ich jemanden umgebracht habe, okay, da können wir drüber streiten, das darfst du auch gerne schlecht bewerten, alles gut. Aber wenn wir über sowas reden, weiß ich nicht, das wäre ja so wie, ich fand das Ende doof. Also, wo kommen wir da hin bei so einem Buch? Am besten rege ich mich nur auf, scheiße, die Titanic sinkt jedes Mal wieder, wenn ich den Film gucke. Ja, was erwartest du, wenn du den Film jedes Mal wieder guckst? Ich habe letztens gehört, hat meine Mutter mir erzählt, es soll jetzt irgendwie Titanic 2 kommen. Ich sage, was passiert? Taucht das Schiff wieder auf oder was? Ja. Also, es ist halt so, gibt so Sachen, nee. Also, ich finde, bei so einem Buch, das darf man gerne positiv bewerten, weil man sagt, ey, krass, was die da gemacht hat oder was der da gemacht hat, finde ich stark, finde ich cool, hat mir geholfen, wie auch immer. Aber sowas negativ zu bewerten, also sorry, das sind für mich Menschen, die brauchst du nicht, die können weg. Es tut mir auch leid, wenn sich da jetzt irgendjemand, der diesen Podcast hört, angegriffen fühlt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du da draußen, der das hier hört, die Geschichte eines Menschen und von einem Schicksalsschlag negativ bewertest, in Form eines Buches oder sonst was, dann hast du hier bei meinem Podcast auch tatsächlich nichts zu suchen, sag ich dir, wie es ist. Dafür stehe ich auch mit meinem Namen und dafür stehe ich mit meiner Meinung. Und wenn mich das absolut, jetzt gerade 1 Million Follower gekostet hat, dann ist das okay. Dann habe ich jetzt nämlich minus 900.831. Kann ich aber mitleben. So. Das mal kurz dazu. Also. ich fasse nochmal zusammen. Wir haben eine sechsfache Sternkind-Mama hier, 5 im ersten Trimester zwischen 2008 bis 2015, haben dann den Dominik, der sogar 5 Tage bei dir sein durfte, muss man ja so sagen.
Ja.
Und dann ein überraschendes Folgewunder, mit dem niemand gerechnet hat.
Mhm, genau.
Und dann haben wir die starke, taffe Frau, die da plötzlich ein Buch schreibt und sich einer breiten Masse öffnet. Und vorher nicht ein Mucksmäuschen Wort darüber geredet hat und nicht mal jemand erzählt hat, dass sie schwanger ist. Ist ein netter Plot-Twist.
Ist nicht so gewöhnlich, ne?
Find ich einen starken Plot-Twist. Aber es ist ja auch so, abseits deines Buches, nehmen uns doch nochmal mit, was in dem Buch, hast du da diese, du hast da ein Tagebuch geschrieben, sagtest du, ne? So Tagebucheinträge. Trauertagebuch hast du ja geschrieben?
Ja, also ich habe Trauertagebuch geschrieben. Ich habe daraus, also es ist ein biografischer Roman, ne?
Also okay, also du hast das Trauertagebuch, war quasi deine Gedankenstütze?
Das war meine Grundlage, genau. Okay, genau. Also das Buch ist eigentlich Dominiks Leben, aber auch der Kinderwunsch dahin und meine Trauer danach. Also ich fing tatsächlich an mit Kinderwunsch. Also im ersten Kapitel lernt man auch ein bisschen was über Kinderwunschbehandlungen und so weiter, ne? Weil ich es einfach wichtig fand, weil es dazugehört. Es war, ne, der Weg zu ihm. Und bei uns war das halt nicht einfach nur so, wir hätten gern Kinder und wir kriegen Kinder, sondern
ja, lass mal kurz miteinander schlafen und schwanger werden.
Genau, funktionierte bei uns nicht.
Was die breite Masse immer denkt. Mal kurz schwanger werden, mal kurz Kinder kriegen. Alles super.
Ja, genau. Ja, von daher gehörte das zu ihm. Und das heißt, da ist ein Stück Einblick da, wo ich auch schon einiges an Rückmeldungen bekommen habe, die sich sowohl dafür interessieren und noch mehr Fragen hatten, als auch Betroffene, die das gut fanden, dass mal jemand darüber geschrieben hat, um da mal einfach einen Einblick zu zeigen, wie anstrengend und aufwendig sowas ist.
Und ja, und ich glaube, viele andere haben aber auch wieder, wie du sagst, Interessierten, es gibt auch genug, die haben Angst vor so Kinderwunschkliniken, weil sie halt nicht wissen, was sie erwartet, ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr wertvoll, dass da
kann gut sein, ja,
dieser Bericht mit drin ist. Also es ist ja, gibt ja immer für alles was, ne?
Genau. Und dann ist eben auch so ein Stück weit noch die Schwangerschaft, wie ich die erlebt habe. Und dann kommt das Kapitel mit der Geburt und dann haben wir die 5 Tage seines Lebens. Und dann gibt es halt das große Kapitel Trauer, ne? Also es ist halt wirklich so strukturiert, auch im Inhaltsverzeichnis, dass man genau da einsteigen kann, wo man möchte und kann. Also ich habe auch ganz viel Feedback bekommen, dass Frauen ihre Kinder verloren haben und gesagt haben, ich bin so viel mit meiner Geschichte am Bewältigen und ne, ja, ich kann mir deine Geschichte nicht durchlesen, weil ich dafür keine Kapazitäten habe. Aber ich bin einfach bei der Trauer eingestiegen und habe deine Trauer verfolgt. Ich habe das in Monate unterteilt und ich habe den Monaten so Monatsthemen gegeben, die mich in dem jeweiligen Monat am meisten bewegt haben. Und es gibt tatsächlich auch, also ich erzähle es, glaube ich, immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, 3 Tage nach der Veröffentlichung des Buches hat mich eine Dame auf Instagram angeschrieben und wollte mir unbedingt danken, dass ich dieses Buch veröffentlicht habe, weil sie ihre Tochter damals vor 30 Jahren still geboren hat. Sie hatte ihr natürlich auch einen Namen gegeben, war auch schon in der 39. Woche, also wirklich auch schon gegen Ende, wo alles fertig war, sich jeder drauf freute, Familie natürlich davon wusste, Freunde wusste, es wurde ein Fest geplant, etc. pp. Und dann hat sie es stillgeboren, hat ihrem Mädchen natürlich auch noch einen Namen gegeben und hat diesen Namen genau einmal zu Hause ausgesprochen, hat von allen Seiten böse Blicke bekommen und hat diesen Namen nie wieder erwähnt. Und es wurde nie über dieses Kind gesprochen. Und sie sagte, sie liest mein Buch und fängt jetzt an, Monat für Monat ihre Trauer aufzuarbeiten von vor 30 Jahren. Und in dem Moment dachte ich, alles richtig gemacht. dass ich dieses Buch, obwohl ich im ersten Moment geschockt war, als mir das als Vorschlag entgegengebracht wurde, dass ich es veröffentlicht habe und dass ich so helfen kann. Also ich tue ja gar nichts, ne? Aber indem sie meine Trauer liest, geht sie Monat für Monat einfach ihre Empfindungen durch und arbeitet es auf. Und das fand ich, krass.
Ja, ich glaube, da geht's dir wie mir so. Ich habe ja auch diesen Podcast und dieses Projekt ins Leben gerufen mit dem Hintergrund, irgendwas machen zu wollen, so. Und jedes Mal, wenn ich von irgendwem höre, hey, ich habe gerade die Folge gehört und das hat mir voll geholfen, oder ich habe gerade dies gelesen und das hat mir voll geholfen, erfüllt mich das einfach total. So, das ist immer so dieses, ich habe immer mal gesagt, mit Sternwege einem einzigen Menschen helfen zu können, würde mir so viel bedeuten, und einfach mittlerweile schon zu wissen, dass ich mehr als einem Menschen geholfen habe damit, bedeutet mir einfach so unfassbar viel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann der Welt halt was zurückgeben, so, ne? Also von all dem, was ich so entgegengebracht bekomme, kann ich irgendwie was zurückgeben. Und habe einfach das, ich habe Instagram mal angefangen, kurzer Exkurs, vor 8 Jahren ungefähr, in der Fitnessbubble, weil ich sportlich aktiv werden wollte, mich da ein bisschen mit connected habe, gegenseitig motiviert habe. Und ich habe damals schon immer versucht, meinen Instagram-Account so auszusteuern, dass der sich auf Mindset fokussiert. Und damals hat man ja noch sehr viel regulär nur gepostet mit einem Bild. Da war das noch die reine Bildplattform. Und ich habe immer versucht, in meinem Beitrag irgendwie einen Mehrwert zu bringen und nicht nur einfach zu schreiben, hey, war gestern richtig krass pumpen und hab mir dann nach hinten reingeballert. So. sondern habe immer versucht, irgendwie auf Mindset so fokussiert zu agieren. Und mir war es immer wichtig, irgendeinen Mehrwert zu bieten und das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen. Und jetzt tatsächlich 8, 9 Jahre später diese Berufung gefunden zu haben und irgendwie meine Insel gefunden zu haben, die ich bewohnen darf und mit der ich Menschen helfen darf, fühlt sich einfach unfassbar krass und unfassbar schön an. Und jetzt auch tatsächlich so ich bekomme jetzt die ersten Rückmeldungen von Leuten, die den Podcast wirklich durch Zufall auf Spotify finden. Nicht, weil sie mich auf Instagram gesehen haben, sondern weil sie halt nach dem Thema gesucht haben auf Spotify und dann damit in Berührung kommen. Mhm. Das ist einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, dass mein Podcast da halt bei dieser Suche anscheinend vorgeschlagen wird, weil ich sag mal so, ich selbst brauch's nicht suchen, weil dadurch, dass es mein Podcast ist, wird der mir natürlich immer vorgeschlagen. Das finde ich einfach unfassbar cool, und deswegen kann ich dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, mit dieser einen Person, die sich bei dir meldet, total nachempfinden. So, das ist irgendwie so ein, das ist so eine Mischung aus Stolz und purem Glück, das irgendwie überläuft, so ein bisschen, finde ich.
Ja, stolz. Vor allem bin ich, also ich bin tatsächlich meinem Sohn dankbar, ne? Also auch diese 75 Dinge. Weil man hat ja so viele Träume im Leben, und viele Träume bin ich einfach nie angegangen. Und er hat mich eigentlich dazu gebracht, Dinge zu tun, die ich immer schon wollte, aber nie so richtig anpacken konnte, oder ne, man hat ja doch immer Ausreden. Und dabei ist das Buch noch nicht mal eins dieser Dinge gewesen. Also ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, aber ich wollte zum Beispiel immer bloggen und habe aber immer gedacht, worüber soll ich denn bloggen und wie funktioniert eigentlich so ein Blog, und ach, da muss ich dranbleiben oder. Und okay, ich habe dieses Buch dann geschrieben und dann war ja alles raus. Aber je mehr man sich ja doch weiter in dieser Bubble befindet und mit Menschen spricht, und man wird ja irgendwie immer weiter da reingesogen, ne? Und man macht sich ja seine Gedanken. Und man kann auch nicht, und man kann auch nicht alles in so ein Buch packen. Also, und dann fing ich halt an, weiterhin zu schreiben, aber eben nicht in Form von Büchern, sondern in Form von Blogartikeln. Und so habe ich halt meinen Blog. Und immer, wenn mir mal wieder Gedanken da sind, die ich nicht immer nur rational erklären muss, sondern tatsächlich seit Dominik auch meine Gefühle einfach rauslassen möchte, dann fange ich an zu schreiben und dann blogge ich. Und das ist so eins der Dinge, ne? Hätte ich ohne ihn wahrscheinlich nicht gemacht.
Geht mir auch so, also weiß nicht, ob wenn die Folge, wenn die gehört wird, ob es den Blog denn schon gibt, aber wir haben auch noch einen Blog am Start im Petto, der kommen soll. Der einfach den Podcast auf schriftlicher Ebene begleiten soll. der auch die gleichen Themen aufgreifen soll, nur halt nochmal anders dargestellt und zum Nachlesen, weil es ja auch Menschen gibt, die sagen, ey, ich kann mir sowas nicht als Erzählung anhören, das greift mich zu sehr, ich muss mir das in Ruhe durchlesen können. Das war so ein bisschen der Ansatz, zu sagen, ich verwende den Content doppelt und mache ihn somit für viele Menschen zugänglich oder für noch mehr Menschen. Und ich wollte auch schon bloggen seit Ewigkeiten. Ich wollte immer mal Fitness-Blogger werden. Hab mir gedacht, ja gut, in eine Bubble zu gehen, wo es schon 1 Million gibt, ist vielleicht nicht das Schlauste. Und da bin ich vielleicht auch einfach nicht der Fachmann für. Und so findet man dann seine Berufung mehr unfreiwillig als freiwillig. Die Berufung hat mich gefunden, würde ich sagen. Aber dieses Dankbarkeit, ja, verstehe ich total. Das ist echt krass.
Ja, unsere Sternkinder haben uns da hingebracht. Ja. Ne? Also ohne sie würden wir ja all das hier gar nicht tun.
Das ist halt genauso wie, ich kriege ja auch abseits von, hey, das hat mir geholfen, kriege ich ja auch Nachrichten, also wo mir wirklich Leute ihre Geschichte schreiben oder so. Und dass da so, ich nenne es jetzt mal wildfremde Menschen kommen, die ein derartiges Vertrauen zu mir haben, dass sie mir ihre Geschichte erzählen und ihre ja wirklich intime Details mit mir teilen, finde ich einfach so unfassbar schön. Und wie gesagt, es erfüllt mich mit so viel Glück und Freude, weil ich das gerade in der heutigen Zeit, ist es ja immer seltener geworden, dass wir relativ blind vertrauen. Also eigentlich leben wir ja in einer Welt, wo es mehr darum geht, wem kann ich überhaupt noch vertrauen? Und einfach zu wissen, dass wir da eine gewisse Sicherheitsbubble auch haben, wo das einfach nicht die Frage ist, sondern wo man einfach vertraut. Das ist super wunderschön und macht halt vieles auch nur möglich. Also allein diese ganzen Gäste, die ich hier im Podcast begrüßen darf, sind ja nur aufgrund dieses Vertrauens da so. Mhm. Weil man sich vertraut, dass man miteinander erzählt und dass der andere damit keinen Schmuh treibt. Ich habe es ja öfter, glaube ich, schon gesagt, ich habe irgendwie, als ich mit dem Projekt angefangen habe, fängst du halt an zu netzwerken auf Instagram und dann findest du ja Profile, wo du sagst, hey, das finde ich voll cool, hey, das ist cool. Ja. Ja, das Profil ist auch wichtig, aber das ist jetzt nicht meins. Also ich nehme da mal gerne das Beispiel, kennst du bestimmt, das Profil Regenbogenmamas.
Ja, kenne ich.
Die haben ja auch einen Podcast und so und... Super wichtiges Thema, super wichtiger Ansatz, aber voll nicht my call, weil es richtet sich voll auf Frauen aus und da habe ich einfach keine Aktien drin, bin ich ehrlich. Aber deswegen ist es ja nicht schlecht, dass es das gibt, so.
Nee, und, genau, also in meinem Feed taucht es tatsächlich auch nie auf. Also man sieht sie immer mal wieder in den Jahresrückblicken oder bei Adventskalendern und dann gehe ich da mal drauf und dachte, ach ja, stimmt, die gibt's auch noch, aber die tauchen auch in meinem Feed so null auf. Ich weiß nicht, was sich Insta dabei denkt, dass sie mir nicht anzeigen.
Und jedenfalls wollte ich sagen, dann habe ich natürlich auch so Profile gefunden und gesagt, ey, mit der würde ich mich gerne unterhalten oder das Projekt würde ich gerne bei mir vorstellen. Und da habe ich ja einfach so wahllos Leute angehauen und kontaktiert. Und habe so gedacht, wenn so 50% dieser Leute sich positiv zurückmelden, dann habe ich ordentlich viele Gäste und ich habe noch genug Zeit, meine Solo-Folgen zu machen. Das Problem, was dann auftrat, war das folgende. Dass jeder da saß...
Du hast keine Solo-Folge mehr gemacht.
Ja, es ist sehr, sehr selten, weil... irgendwie habe ich auch als Mann in dieser Bubble eine Anziehungskraft, das ist auch ein Fakt, was schon mal dafür gesorgt hat, dass die meisten sich nicht getraut haben, glaube ich, Nein zu sagen oder so. Und jeder hat gesagt, oh ja, voll gerne und ich rede da voll gerne drüber und ich war auf einmal, stand ich da und hatte 12 bestätigte Gastanfragen und dachte mir so, well, gut, da muss ich mir erstmal sortieren. Und das fand ich, selbst das fand ich super, super krass.
Ja, aber ich denke, wenn du Menschen anschreibst, die ihre Geschichte auch schon öffentlich teilen, dann sind die natürlich dabei. Also warum sollten die dann
sein? Ja, aber es ist ja auch immer ein Zeitfaktor und nicht jeder fühlt sich ja vielleicht auch in einem Podcast wohl, ne? Also es ist ja wieder dieses Schreiben oder Sprechen, ne? So.
Ja, ich bin der Schreiber und bin trotzdem hier.
Ja, wir sehen es.
Ich habe gelernt zu reden. Ich habe es gelernt.
Ja, und umso schöner finde ich, dass du es gelernt hast. Genau, autobiografisches Buch, wenn man so will, hast uns mitgenommen vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis zu den 5 Tagen mit Dominik und der Trauer danach. Und abschließende Frage dazu, du hast gesagt, das ist so strukturiert, dass jeder einsteigen kann, wo er möchte. War das von Anfang an dein Ansinnen oder hat sich das einfach so ergeben?
Also das hat sich so ergeben, ich habe es so runtergeschrieben, weil das ja für mich, mein Gedanke war, von meinen lebenden Kindern habe ich Bilder in der Wohnung, von meinen lebenden Kindern stehen die Lieblingsbücher da. Von Dominik habe ich zwar natürlich auch ein Foto, also ich habe von meinen, also ich habe von allen dreien nebeneinander das Foto nach der Geburt. Aber sonst kam da halt nicht mehr viel, ne? Also nach 5 Tagen war es halt vorbei. Und ich dachte, wenn ich sein Leben in einem Buch festhalte und es einfach dazu stelle zu den Bildern, dann ist er ja irgendwie da in unserer Mitte. Und von daher fing ich halt beim Kinderwunsch an und habe dann eben die Trauer noch runtergeschrieben, um zu zeigen, wie er mir ja auch teilweise dabei geholfen hat. Ne? Also Sternkinder bringen ja auch Zeichen und genau, wie der emotionale Teil und das Irrationale, was ich durch ihn kennengelernt habe, mir dabei geholfen hat zu trauern. Genau, bis eben zu seinem ersten Sternengeburtstag. Und das hat sich so ergeben. Ich wollte so diesen Kreis für mich geschlossen haben. Und dass das gut ist für den Leser, habe ich eigentlich erst mitgekriegt, als mich Leser darauf angesprochen haben. Dass die gesagt haben, Mensch, ich fing einfach bei der Trauer an zu lesen. Und als ich dann beim ersten Geburtstag war und ich mein erstes Jahr durch hatte, war ich soweit und konnte von vorne anfangen.
Also ein netter Nebeneffekt, wenn man so will.
Genau, genau. Also es gibt wirklich Leser, die wenige, aber es lesen manche am Stück durch. Aber die meisten brauchen zwischendurch auch einfach eine Pause. Ne? Also es gibt da so 3 bestimmte Stellen und da braucht man einfach auch mal eine Pause, um das selber zu verarbeiten.
Ja, verstehe ich total. Du hattest jetzt das Thema Trauer ja schon erwähnt. Als Teil deines Buches. Und abseits davon, dass du dich einer breiten Masse mit deinem Buch geöffnet hast, bist du ja, sofern ich jetzt nicht ganz falsch liege, auch noch anderweitig aktiv. Du hast ja auch schon von deinem Blog berichtet. Natürlich schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. Buch und den Blog und auch Steffis Profil werde ich euch natürlich in den Shownotes verlinken. Gar keine Frage. Aber du bist ja auch noch weiter aktiv in diesem ganzen Thema geworden.
Genau.
Und zwar bist du persönlich bei dir lokal aktiv, ne?
Genau, ich bin aktives Mitglied bei Unsere Sternkinder Rhein-Main und fing da eigentlich an, bestimmte Aktionen zu unterstützen, Fachtagungen bei Sternkinderaktionen, Worldwide Candlelight Day, ne, da so ein bisschen in der Organisation.
Vorher selber als Besucherin dabei gewesen oder bist du direkt als aktiv gestaltendes Mitglied da rein?
Ich bin als aktives Mitglied da rein, weil ich gesagt habe, ich möchte gern was helfen.
Okay, du hast dich vorher an so Trauervereinen nicht beteiligt als Trauernde.
Nein, weil es die zu meiner Zeit nicht gab.
Ah, okay, alles klar. Da wichtige Lücke.
Ja, also der Verein, den ich jetzt unterstütze, der ist gegründet worden 2019.
Ah, okay.
Da habe ich ja den Großteil meiner Trauer schon verarbeitet gehabt. Mhm. Genau, aber ich habe trotzdem nach dem Tod von Dominik ein Angebot angenommen. Ich wohne ja hier in der Nähe von Frankfurt am Main und es gibt das Familienzentrum in Frankfurt und die haben damals schon tatsächlich den Rückbildungskurs für Sternkind-Mamas, also den Lebewiese-Kurs gegeben. Und da hatten wir tatsächlich auch Frauen aus Heidelberg und aus Fulda. Also, den gab es noch nicht so verbreitet.
Ist heute noch nicht so verbreitet.
Gekommen. Genau. Und den habe ich damals genommen. Und deswegen sage ich, ich finde Trauergruppen gut, weil dieser Teil oder dieser Kurs bestand ja aus 2 Teilen. Man hatte sowohl die Rückbildung als eben auch den Gesprächsteil. Und der Gesprächsteil war halt immer so der erste. Und eigentlich ging es immer darum, wie hast du die letzte Woche überstanden? Ne? Also das war so dieser Grundkerngedanke. Und sobald eine anfing, von ihrer Woche zu erzählen und ein Knackpunkt, ne? Also von wegen zurück in den Job gehen oder eine Hochzeitseinladung kam an oder Weihnachten steht vor der Tür, war das eigentlich dann so das Kernthema, worum es in dieser Stunde ging. Ne? Also mehrere Perspektiven. Wie gehe ich damit um? Habe ich mir schon Gedanken drum gemacht? Halt so in der Hinsicht. Von daher war das bei mir so ein zweischneidiges Gleis. Ne? Also ich habe Fragen, die mir beim Schreiben aufkamen, mit in die Gruppe genommen, um andere Perspektiven zu bekommen. Und Gedanken, die ich aus der Gruppe bekam, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, die habe ich dann schreibend verarbeitet. Also das war so ein Hin und Her und Hin und Her. Und das waren so meine zwei Ankerpunkte, die mir bei der Trauerarbeit geholfen haben. Und genau, und die digitale Trauer gab es insofern bei mir überhaupt noch gar nicht.
Okay, aber da bist du dann in den Verein rein und bist da ja auch bis heute aktiv. Ich habe gesehen, ihr hattet jetzt gerade am Wochenende wieder eine Veranstaltung, ne? Ja, Veranstaltung klingt so positiv fancy, aber ein Event, wie auch immer man es nennen möchte, und bist da tatsächlich fleißig am Arbeiten.
Genau, da bin ich tatsächlich letztes Jahr gefragt worden, ob ich denn die Selbsthilfegruppe in Offenbach begleiten möchte. Und auch da war ich
also
wieder ein wenig schockiert.
genau.
Und auch da war ich wieder so ein bisschen schockiert, wie ja beim Buch so dieses erste, oh Gott, ich. Ich habe ja insofern, klar, ich war in dieser leere Wiege-Gruppe, ne? Das war halt so dieses Akute. Also ne, bei uns ist allen der Tod des Kindes 4, 5, 6 Wochen her. Wir hängen noch genau in dieser akuten Phase drin. Eine Selbsthilfegruppe ist ja wirklich von akut bis Open End, ne?
Also 30 wenn du, Jahre später, haben wir ja vorhin gerade gelernt.
Richtig, also wenn du noch nicht deine Trauer verarbeitet hast, dann komm gern, ne? Und da war ich mir halt absolut unsicher, ob ich das kann, ne? Ob ich die Trauer tragen kann, ob ich das handeln kann. Ich hatte auch wahrscheinlich viel zu hohe Ansprüche an mich selber mal wieder, ne? So dieses, ich muss Ratschläge geben, ich muss einspringen, wenn... wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ich gucke es mir erstmal an. Ich gehe einfach mal einmal in die Selbsthilfegruppe und gucke mir das an. Und dann schaue ich mal, wie das so ist. Und einen Monat später habe ich dann die Gruppe selbst begleitet, weil familiäre Umstände und Krankheiten der anderen das so ergeben haben. Und seitdem bin ich dabei.
Ja gut, aber es ist ja auch wieder so, ich glaube, das hast du wahrscheinlich dann auch erst verkannt in dem Moment. Es heißt ja Selbsthilfegruppe. Und ich glaube, eine Selbsthilfegruppe zeichnet sich ja dadurch aus, dass nicht zwingend die Gruppenleitung in deiner Person das Ganze in Gang setzt, sondern du hast es ja eben auch schon so schön beschrieben, dass jemand von seiner Woche erzählt und dann kommt irgendein Aufhänger, der denn das Thema dieser Stunde ergibt. Und ich glaube, das ist ja so bei Selbsthilfegruppen so ein bisschen charakteristisch, dass einer erzählt und sich daraus einen Kontext ergibt, auf dem die anderen mit aufspringen. Und ja, denn eigentlich ein Stück weit eine Eigendynamik entsteht, die du ja dann nur noch, ich sag mal, so ein bisschen beaufsichtigen musst, dass das jetzt nicht irgendwie abdriftet, genau. Dass alle sich abgeholt fühlen. Und ja, ich finde es einfach total spannend, dass, ja, wieder die Person, die da nicht redet, plötzlich, ja, ich sag mal, Vorsitz einer Redegruppe wird, ne? Also das ist ja schon so ein bisschen Story of your life in dem Fall. Spannend, spannend.
Ja, absolut. Also es macht mir, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir Spaß macht, aber...
Doch, ich glaube, das darf man sagen.
Ich kann helfen und ich sehe, dass es den Menschen hilft und das Feedback zeigt es ja auch. Ne? Also sie kommen ja jeden Monat wieder, weil sie sich unterstützt fühlen, weil sie sich gehört fühlen, weil wir ihren Kindern den Raum geben, den die Gesellschaft eben... nicht gibt.
Oft nicht gibt, ja. Und, ja, aber es gehört ja auch eine ganze Menge Mut dazu. Also so eine Gruppe zu übernehmen.
Wahrscheinlich.
Weil du riskierst ja selbst auch immer wieder, dass du trotz all der Jahre, die du deine Trauer verarbeitet hast, gewissen Triggern ausgesetzt bist, die auch dich temporär wieder in ein, nicht in ein Loch befördern können, aber die dich temporär in einen Zustand bringen, wo du auch doch nochmal das eine oder andere vielleicht wieder erlebst, neu denkst, weil du natürlich auch durch diese Gruppe, glaube ich, trotzdem noch immer wieder neue Impulse auch kriegst. Also ich glaube, niemand.
Ja, aber dann schreibe ich drüber.
Ja, klar, aber das ist natürlich trotzdem etwas, wo man vorher sich bewusst sein muss, weil ich glaube, was wir alle nicht von uns behaupten dürfen, dass wir die Weisesten sind, dass wir die Schlausten sind, dass wir alles erlebt haben und alles wüssten. Weil ich glaube, gerade dieses Thema Trauer ist so individuell. Wir hatten zu Anfang die Aussage, Männer und Frauen trauern unterschiedlich. Aber ich glaube, selbst innerhalb unserer Geschlechter trauern wir so unterschiedlich, dass es kaum vergleichbar ist. Und ich merke es ja selber, Sternweg ist für mich Therapie. Und ich habe hier auch teilweise 2-3 Tage, wo ich so ein bisschen durchhänge und wo es mir nicht so gut geht. Wo dann meine Mutter zu mir sagt, meinst du, das war so eine gute Idee mit dem Projekt? Und dann habe ich gesagt, ja, meine ich. Weil, wenn ich zu einem Therapeuten gehen würde, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass ich diese schlechten Tage genauso haben würde. Ich durchlebe halt mit jeder Geschichte, die ich hier höre, mit jedem Mal, dass ich drüber spreche, durchlebe ich alte Gefühle wieder, entdecke neue Blickwinkel, neue Sichtweisen. Ich denke Dinge neu, ich denke Dinge anders oder ich denke Dinge vielschichtig. Und das finde ich einfach so extrem wertvoll an diesem Projekt. Es ist so, alle sagen immer, danke dafür, dass du das machst. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Aber ich sag mal so.
Du machst es auch für dich.
Niemand ist so selbstlos, dass er etwas nur für andere macht. In dem Fall ist es nur so, bei diesem Projekt, dass das, was ich für andere mache, natürlich einen enorm hohen Anteil hat. Deswegen fällt es nicht auf, was es für mich bedeutet oder was ich für mich damit tue. Aber ja, wie du schon sagst, ich mache es auch für mich und ich ziehe auch enorm viel daraus. Und deswegen macht es halt, deswegen muss ich eigentlich euch allen danken. Also ich muss dir als Gast danken, ich muss allen Leuten danken, mit denen ich auf Instagram in Kontakt komme, ich muss jedem Zuhörer danken, weil nur weil es diese Menschen alle gibt, lohnt es sich, dass ich das hier mache. Weil wenn es die Zuhörer nicht gäbe, bräuchte ich keinen Podcast machen. Also es ist ja so eine Nehmen- und Geben-Beziehung, ne? Ja. Genauso wie du mit deiner Gruppenleitung. Das ist zwar schön, wenn sich jemand bedankt, dass du diese Gruppe leitest oder führst oder beobachtest oder begleitest, aber wenn keiner da hinkommt, dann braucht es dich auch nicht.
Ja,
es ist richtig. Alles ein Für und Wider, ein Miteinander.
Ja. Ja, und ich bin auch sehr, sehr froh, dass es diesen Verein gibt und dass dieser Verein wächst, weil eben, ne, also die Nachfrage ist halt da, ne? Es werden halt mehr Gruppen, es werden mehr Mitglieder, es werden mehr aktive Mitglieder. Was natürlich auch irgendwo schön ist, weil man sieht, dass sich die Leute öffnen, aber die Nachfrage steigt eben auch. Und dadurch, dass wir, also es wird mittlerweile Einzeltrauerbegleitung angeboten, es gibt die Selbsthilfegruppen und seit einem Monat gibt es auch das Patinnenprogramm, also Patinnenprogramm.
Gegendert, ja.
Da gab es den, ich sag mal, den ersten Beta-Durchlauf in Form von einem Workshop im Februar. Und ich habe tatsächlich die erste Patenfamilie, also den ersten Patenmensch, den ich jetzt seit einem Monat betreue, die eben sagen, wir wollen in keine Gruppe, wir wollen uns nicht die furchtbaren Geschichten von den anderen Menschen anhören, weil wir sie selber nicht tragen können, weil wir mit unserer Geschichte zu tun haben. Und wir wollen jemanden haben, der betroffen ist, der vielleicht eine ähnliche Geschichte hat wie wir und mit dem wollen wir reden. Und da begleite ich gerade ein Sternkind-Papa. Genau. Und das zeigt mir halt auch wieder, dass einfach nur durch Reden, durch Erzählen unserer Geschichte und natürlich zuhören, was der größere Part ist, weil die meisten Menschen ja nicht reden wollen und nicht zuhören wollen. Die wollen es einfach nicht hören. Ne? Es ist furchtbar, ja, aber hör halt auch zu. Das hilft manchmal mehr als alles andere. Genau, und wenn wir dann eben telefonieren, dann höre ich auch manchmal einfach nur 20 Minuten zu.
Und ja, das ist, glaube ich, weil du das gerade so sagst, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was Zuhören eigentlich bedeutet. Also Jeder sagt so von sich, ja, wenn du ein Ohr brauchst, komm zu mir, ich höre dir zu, bei mir bist du gut aufgehoben, ich bin ein guter Zuhörer, sagen ja viele von sich selbst. Aber was gutes Zuhören eigentlich bedeutet, das hast du gerade beschrieben, so dieses, bist du in der Lage, wirklich nur zuzuhören und dich selbst zurückzunehmen, dass du natürlich dem anderen eine gewisse Rückmeldung gibst, nach dem Motto, ja, verstehe, ja, oder auch mal eine Meinung zurückgibst, okay, aber bist du wirklich in der Lage zuzuhören, ohne zu sagen, ja, weißt du, was ich mal erlebt habe, ja oder ja, das kenne ich, das hatte ich auch mal damals oder kannst du wirklich sagen, also ich bin da, ich kann beides, also ich kann sehr schlecht zuhören und ich kann sehr gut zuhören, das gebe ich auch ganz offen zu. In dem Podcast mag man meinen, ich bin ein schlechter Zuhörer, weil ich fast immer den Leuten ins Wort falle, dass ich aber dann nicht einfach so viele Fragen habe. aber deswegen, also ein guter Zuhörer, ja, also nimm dir mal die Zeit als Tipp für dich da draußen und versuch mal wirklich deinem Gegenüber einfach zuzuhören und nicht zu unterbrechen, beziehungsweise nicht wirklich nicht den Drang zu verspüren, jetzt etwas aus deinem Leben erzählen zu wollen. Wenn du den Punkt erreicht hast, dann bist du ein sehr guter Zuhörer.
Also, ja, das stimmt.
Das ist schon, weil das hat auch was mit aushalten können zu tun. Resilienz, richtig, ist ganz, ganz richtig. Wichtig.
Und das üben wir auch in der Selbsthilfegruppe, ne? Also man muss nicht diese Stille, ne? Also vor Dominiks Tod fand ich Stille total unangenehm. Und seit seinem Tod, so blöd sich's anhört, liebe ich Stille. Meinen Gedanken zu hören, in Ruhe und intensiv, ja, meine Gefühle zu spüren, hört sich vielleicht, also für viele hört sich das wahrscheinlich total normal an. Für mich war das immer so...
Oder esoterisch.
Hallo? so ein Quatsch braucht kein Mensch, ne? Aber nee, ich hab's gelernt und ich liebe die Stille. Ja, deswegen habe ich auch Stille vorhin genommen. Ich kann sehr gut mit mir selbst und ich kann auch sehr gut zuhören. Und ja, und ich erzähle von meiner Geschichte, wenn ich eben mit anderen Betroffenen spreche, eigentlich nur auf Nachfrage. Oder wenn halt wirklich etwas sehr, sehr ähnlich ist. Also ich habe tatsächlich gerade mit einer Betroffenen, die auf mich zukam, über 5 Ecken, weil jemand an meiner Lesung teilgenommen hat, der genau dasselbe passiert ist wie mir. Und es passiert verdammt selten, ne? Unglaublich selten. Und die hat zu mir, also die hat mich angeschrieben und hat gesagt, du hast so einen tollen Blog, du hast so eine große Reichweite, du musst da einen Artikel drüber schreiben. Und ich so, muss ich überhaupt nicht. Also das war, ich kam mir so ein bisschen vor den Kopf gestoßen vor, ne? Und ich habe gesagt, ja, das, was mir passiert ist und die Ursache der Komplikation bei der Geburt sind furchtbar und die sind extrem selten. Und das war halt nie ein Thema für mich. Und das macht auch für mich keinen Unterschied, wenn ich mit Betroffenen spreche, warum jetzt mein Sohn gestorben ist und warum die anderen Kinder gestorben sind, weil die Kinder sind halt tot, ne? Und ja, es geht so für mich immer primär darum...
Sagen, warum ich? Und dann denke ich mir so, ja, aber warum jemand anders?
Ja. Ja, und wo war ich? Ach so, und sie sagte halt, ja, aber da musst du was draus machen, das ist wichtig und da sollen die Menschen drüber reden und was davon erfahren. Und wie gesagt, also mein Fokus mit meinem Blog, mit meinem Denken ist halt immer, Trauer muss bewältigt werden, ne? Und dann habe ich gesagt, wenn es dir so wichtig ist, dann lass uns was zusammen machen. So, dann haben wir natürlich auch uns per Zoom getroffen und gesprochen und ich habe mir Notizen gemacht und ich habe jetzt tatsächlich einen Artikel geschrieben und mit ihr den natürlich noch hin und her abgeglichen und ich habe vorhin gerade die Nachricht per WhatsApp von ihr bekommen, dass der jetzt so okay ist. Das heißt, ich werde gucken, dass ich den die Woche irgendwann noch online bringe. Und dann geht da tatsächlich ein Artikel live, der mir tatsächlich wichtiger ist, als ich zugeben möchte, weil da nochmal ein ganz großes Stück Vergangenheit, meiner eigenen Vergangenheit drin steckt. Und das ist dann natürlich nochmal so ein besonderer Aspekt, ne?
Also so ein Artikel vom Format, der Artikel, bei dem du vorher nicht wusstest, dass du ihn brauchst.
Richtig, ich hätte nie darüber geschrieben. Ja. Aber sie kam auf mich zu und hat gesagt, musst du machen.
Fun Fact, wird wahrscheinlich schon online sein, wenn diese Folge hier live geht. Das heißt, du schickst mir dann den Link und verlinken wir das einfach in den Shownotes mit. Und bringen da so noch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf, würde ich sagen. Das ist doch ein Plan.
Ja, ja, sehr gern. Ist lang auf jeden Fall, genau. Ja. Was ich noch sagen möchte und ergänzen möchte, ich bin auch Teil vom Sternband. Wirst du sicherlich kennen mittlerweile, ja. Die liebe Nadja. Genau, da bin ich auch ganz überzeugt von, dass dieses Band viel bewegt, vor allem, weil es Gemeinschaft bildet. Ist ja auch so ein analoges Ding.
Ja. Ja.
Also genau meins. Nein, ich habe tatsächlich selber noch nie jemanden getroffen, der ein Sternband trägt. Und ich trage meins immer. Und im Winter achte ich da nicht so drauf, weil jeder einen Pullover ja, trägt. Klar. Aber im Sommer, klar, wenn ich zu Nadja fahre, auf Gedenkveranstaltungen, ne, klar, da tragen die Leute.
Ja, aber du meinst jetzt so random in der Öffentlichkeit halt.
Ja, habe ich tatsächlich noch nie getroffen.
Nee, ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt für uns auch welche bestellt. Ob man achtet dann ja auch mehr drauf, weil das ist so wie mit einer Autofarbe. Wenn du ein Auto in einer bestimmten Farbe hast, siehst du dieses Auto immer in der Farbe und so weiter.
Ja, genau.
Nee, finde ich auch sehr wichtig. Sehr cool, dass du auch ein Teil bist. Also in Summe muss ich sagen, nach diesem Talk, den wir jetzt hier schon seit knapp einer Stunde 10 Minuten führen, also sehr... sehr vielschichtig, vielfältig, was du alles eigentlich daraus ja gemacht hast. Und ich wiederhole mich gerne von jemandem, der eigentlich gar nicht drüber reden wollte. Der jetzt hier ein Buch geschrieben hat, eine Autobiografie, gerade einen Artikel demnächst released oder jetzt released hat, mittlerweile, wenn die Folge kommt, von dem sie nie wusste, dass sie ihn schreiben muss. Von der Blogseite, von Selbsthilfegruppen, die begleitet werden, von Trauerveranstaltungen von Nadja, die du besuchst. Also da bleibt fast noch die Frage, arbeitest du auch noch zwischendurch normal? Oder?
Ich arbeite tatsächlich normal, ja, ja. Also ich habe Job, Haushalt, Kinder, Mann, Familienleben, ja, habe ich.
Aber trotzdem aber voll drin aufgegangen.
Es muss halt strukturiert werden, ne? Ja, genau.
Ja, ist absolut irre. Ich kenne es ja selber bei mir, weil mir kommt ja auch oft die Frage, ja, wie machst du das alles so mit Job und jetzt frisch geborenes Kind und so? Ich sage, ja, es ist halt aber eine Frage der Prioritäten. Wie wichtig ist es mir, ne? Und was die Leute auch alle vergessen, ich mache da teilweise 5-6 Snaps am Tag bei Instagram, wo ich so ein bisschen erzähle, was geht gerade ab. Aber jeder Snap geht eine Minute. Das heißt, ich brauche 6 Minuten bei 6 Snaps, um die aufzunehmen. Dann brauche ich vielleicht nochmal die gleiche Zeit, um sie zu untertiteln und hochzuladen. Und schon denken Leute, dass ich den ganzen Tag auf Instagram bin, weil ich eine Viertelstunde Arbeit investiert habe. Also, easy game.
Wenn
ne?
man da schnell drin ist, geht das auch schnell. Manche andere brauchen halt eine Dreiviertelstunde für eine Story, ne?
Das ist okay, ich kann damit leben. Ich habe halt das Glück, ich habe letztens hier einen Besucher gehabt, da habe ich dann live gesnappt und er guckte mich an und sagt, du hast da gerade so ein One-Take rausgehauen? Ich sage, ja, wieso nicht? Ist das nicht normal, dass man das so als One-Take macht? Aber es ist halt, wir sind alle inselbegabt. Jeder kann was anderes gut, ne? Und ich kann halt das anscheinend gut und kann dir einfach aus dem Stegreif einem vom Pferd erzählen. Das ist halt genauso, wie wenn ich halt so eine Story snappe und ich habe währenddessen einen Hänger und denke 3 Sekunden nach. Ja, dann poste ich das trotzdem, weil ich finde es halt natürlich. Oder
Eben.
Ich will halt da nicht dieses geleckte Instagram-Profil haben, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Nee, das ist richtig.
Ja, wie gesagt, also bewegte Geschichte. Ja, vorher schon gesagt, wenn uns das gefällt, dann treffen wir uns auf jeden Fall wieder. Und ich glaube, wir haben noch so viel Unausgesprochenes. Und ich unterhalte mich gerne nochmal mit dir im Rahmen des Podcasts. Dann
sehr
auch
gern.
Über weitergehen.
Ja, wir haben ja eigentlich noch gar nicht so wirklich über die Trauer gesprochen.
Nee, das müssen wir aber noch machen, aber ich denke, wir haben jetzt erstmal den Grundstein dafür gelegt, dass die Menschen mal wissen, wer du bist und was du alles machst. Beziehungsweise, ich glaube, die Liste der Dinge, die du nicht machst, ist schon fast kürzer als die Liste der Dinge, die du machst mittlerweile.
Oh, es gibt so viele Dinge, die ich gerne machen wollen würde, aber ich habe halt auch noch, ne, Familie, Job und so weiter.
Also verrückt, was fällt dir ein?
Irgendwo muss man dann ja doch priorisieren.
Ja, du solltest genau mit irgendwas aufhören. Nein, wie gesagt,
ich bin ja tatsächlich, seitdem mein Sohn, also mein Folgewunder, aus dem Kindergarten raus ist, bin ich ja tatsächlich aus dem Elternbeirat im Kindergarten raus.
Ach, du hast mal etwas abgegeben.
Genau, ja, da war ich auch 5,5 Jahre drin.
Ja.
Ja. Ja, irgendwas muss man dann auch mal abgeben, das ist richtig.
Das sind die Dinge, wo man versehentlich die Hand gehoben hat, ne? Damals.
Ja, weil niemand es machen will, aber Kinder sind halt so wichtig.
Ist immer so.
Ne?
Niemand will es machen, einer hebt
und wenn man
die Hand
einmal,
und dann bist du da.
Genau, genau. Und die, die dann mal was trotzdem machen, irgendwann sind die Kinder dann eben auch älter und dann gehen sie auch aus dem Kindergarten raus und man ist dann trotzdem wieder die Einzige, die sagt, oh, dann mach ich's halt.
Ja.
Ja, so ist das halt.
Wie gesagt, es war mir wirklich ein Fest. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich gerade wie nach so einem Vortrag, wenn ich sie früher in der Schule gehalten habe. Ich habe ganz lange geredet und ich habe total viel unbeantwortet gelassen und keiner hat gerade eine Ahnung, worum es geht und wo wir stehen und keiner hat was verstanden. Aber ich glaube, das ist das ganze Gegenteil. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt oder eine E-Mail an hallo@sternwege-live.de. Wenn ihr gerne mehr von Steffi erfahren wollt und vor allem, wenn ihr auch vielleicht schon sagt, was ihr konkret gerne besser wissen wollen würdet von all dem, was sie so macht. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles, ich verlinke euch das Buch, ich verlinke euch den Blog, das Instagram-Profil, meins natürlich, das kennt ihr. Ich verlinke euch nach wie vor die Buy Me a Coffee-Seite, wo ihr Sternwege finanziell unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, um die laufenden Kosten hier zu decken oder einmalig ein bisschen was reinzuschießen. Ist immer sehr, sehr appreciated. Ansonsten vergesst nicht die Bewertung des Podcasts, wo wir es vorhin von Bewertungen hatten. Und wer ihn mit einem Stern bewertet, der darf gleich gehen. Der hat der Maurer ein Loch in der Wand gelassen. Aber ich glaube, das macht keiner. Das ist so ein Thema, wer sich da einen Podcast anhört, über eine Stunde jetzt schon wieder, nur um dann eine Ein-Sterne-Bewertung zu lassen. Also, sorry, du hast nichts zu tun mit deinem Leben, glaube ich. Mach was draus. Nein, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche euch jetzt da draußen erstmal eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns natürlich in einer Woche hier wieder. Und bis dahin würde ich sagen, denkt daran, dass ihr nie alleine seid. Meldet euch immer gerne, wenn ihr Redebedarf habt. Ich höre euch zu, beziehungsweise ich lese euch, so heißt das. Ich wollte gerade sagen, ich lese euch zu, aber das ist Quatsch. aber ihr könnt wirklich euren Scheiß bei mir abladen. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Ich lese mir das super gerne durch. Ich antworte euch da drauf. Ich nehme euch mit. Ja, und wie wir das immer so gerne machen mit Gästen, die letzten Worte gebühren dem Gast, der Gästin, sich zu verabschieden, das Ganze hier zu beschließen.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Einladung. Freue mich auch schon aufs nächste Mal und an alle Hörer da draußen. Lass die Trauer einfach zu. Ob reden, schreiben, malen, völlig egal. Lass zu und verarbeitet es. Und dann wird das Leben auch wieder schön.
Das sind schöne Schlussworte. Bis dann, bye bye.
So, das war's für heute bei Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe erreichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.